Ja, ich freue mich auf die Predigt heute, obwohl ich sagen muss, der Text ist wieder, glaube ich, eine Herausforderung für uns als Christen. Es ist eine Herausforderung, weil wir merken, da gibt's Menschen, mit denen hat Jesus das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Und wir sind in der Predigtreihe durchs Markus-Evangelium. Wir lesen einfach abschnittsweise. Und wir sind in Markus 7 angelangt und ich möchte gerne den Text mal vorlesen. Markus 7, Vers 1. Mal schauen, wie lange ich lese. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrten aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Man muss verstehen, soweit mal, erster Vers. Man muss verstehen, Jesus hat ja seinen Dienst im Norden Israels begonnen, in Galiläa. Und in der Region hält er sich jetzt auch auf. Das religiöse Zentrum Israels war in Jerusalem. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kommen aus Jerusalem, um Jesus zu hören. Der Mann, der hat ja für Aufruhr gesorgt, oder? Die Leute haben ihm die Bude eingerannt. Wenn er in einem Haus war, war das Haus so voll, dass man nicht mehr rein konnte. Wenn er irgendwo war, steht gerade im Vers vorher, hat man die Kranken gebracht und hat sie auf die Straße gelegt, damit sie wenigstens die Quasten seines Gewandes berühren können. Jesus war eine Berühmtheit. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, das können wir uns ja so vorstellen, kommen aus Jerusalem, um den lieben Herrn Jesus mal zu begutachten. Und was passiert? Er fällt durch. Sie hatten gesehen, wie einige seiner Jünger aßen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Ihre Hände galten damals als unrein, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Sie richten sich damit nach den Vorschriften, die ihnen von den Vorfahren her überliefert sind. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie erst, nachdem sie sich einer Reinigung unterzogen haben. So halten sie noch viele andere Vorschriften ein, die ihnen überliefert worden sind. Wie zum Beispiel das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten Jesus: Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern essen mit ungewaschenen Händen? Jesus gab ihnen zur Antwort: Was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Das ist ein Vers aus Jesaja, einem Buch im Alten Testament, was 700-800 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben wurde. Schon damals hat Gott Jesaja gesagt, er soll das diesem Volk sagen. Ich lese euch mal den Vers aus Jesaja 29, Vers 13 vor. Dieses Volk da behauptet mich zu ehren, aber sie ehren mich nur mit Worten. Mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht nur in der Befolgung von Vorschriften, die Menschen sich ausgedacht haben. Und das zitiert Jesus. Und dann setzt er nach: Genauso ist es, ihr lasst Gottes Gebote außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um eure eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könnte zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen: Alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Korban ist Hebräisch und das bedeutete damals, das ist eine Opfergabe für den Tempel. Und auf solche Erklärung hin lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Wow, Jesus gibt diesen Pharisäern eine volle Breitseite, oder? Er sagt nicht, ach, ihr habt eine schwierige Kindheit gehabt, sondern er sagt, ihr seid Heuchler. Und Jesus wehrt sich natürlich, weil die Pharisäer, muss man wissen, die versuchen da natürlich seine öffentliche Autorität völlig zu untergraben, oder? Sie gehen hin, lassen sich nicht beeindrucken von den vielen Menschen, die durch Jesus geheilt wurden. Lassen sich nicht berühren durch die Worte von Gott, die er gepredigt hat, wo Menschen gesagt haben, das ist das, was uns Nahrung gibt. sehen über die Menschen hinweg, die frei geworden sind von Abhängigkeiten, von Bindungen an den Teufel, an das Böse, die zerstörerisch gelebt haben und frei geworden sind. Davon lassen sie sich nicht beeindrucken. Sie kommen hin und stellen fest, aha, die einfachsten Vorschriften halten die Jünger von Jesus nicht ein. Und wer ist dafür verantwortlich? Natürlich ihr Boss. Und was machen sie? Ja, sie präsentieren seine ungeistliche Haltung, seine ungeistliche Lehre in aller Öffentlichkeit. Sagen, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände? Es geht also nicht um das Händewaschen von unseren Kindern, sondern es geht nicht um Hygiene, sondern es geht um Reinheit. Die Idee für die Pharisäer war nämlich, also hinter dem Gedanken der Reinheit steht, dass wenn jemand zu Gott kommen will, dass er dann vollkommen sauber, ganz heil sein muss, oder deswegen das Wort rein. Die Idee ist aber, als Menschen sind wir von uns aus gar nicht würdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Im Alten Testament hat Gott mit dem Tempel, mit den Opfern erklärt, wie man mit seiner Schuld umgehen soll. Und er hat den Priestern gesagt, dass bevor sie in das Heiligtum gehen sollen oder ins Allerheiligste, also bevor sie an den Altar treten sollen, sollen sie sich waschen. Das heißt in 2. Mose 30, da gibt es ein Wasserbecken, damit Aaron und seine Söhne sich die Hände und Füße waschen können, wenn sie ins heilige Zelt gehen oder an den Altar treten, um ein Opfer darauf zu verbrennen. Wenn sie das unterlassen, müssen sie sterben. Diese Anweisung gilt auch für ihre Nachkommen in aller Zukunft. Genau, die Pharisäer, das war, sagen wir mal, eine jüdische Konfession, eine jüdische Gruppe, und die hatte sich zum Ziel gesetzt, das Gesetz besonders gut zu beachten. Und die haben diese Gesetze, die für die Priester genommen waren, haben sie bestimmt waren und haben gesagt, das müssen jetzt alle machen. Wir müssen eine Schippe drauflegen. Und haben über Jahre hinweg das ihren Jüngern gelehrt, so und so müsst ihr euch verhalten. Und deswegen geraten sie jetzt in Konflikt mit Jesus, denn er hat zwar gewisse Ähnlichkeiten mit den Pharisäern, das merken wir im Neuen Testament nicht, weil Jesus da oft mit ihnen streitet, aber eigentlich lehrmäßig gab es gewisse Parallelen, was jetzt die Ethik und die Moral angegangen ist. Aber mit ihrer Haltung gehen sie völlig am Ziel vorbei. Und er sagt ihnen ja, ihr setzt Gottes Wort, Gottes Gebot außer Kraft, nur um eure Traditionen zu lieben. Nur damit es so läuft, wie ihr das von euren Vätern beigebracht habt, oder? Und ich denke, dieser Text, wir lesen gleich noch ein bisschen weiter, das ist so ein Text, mit dem wir lernen können, wie wir leidenschaftlich am Ziel vorbeileben. Leidenschaftlich am Ziel vorbei. Und was Jesus hier sagt, ist ja, dass Tradition die Gefahr birgt, dass wir leidenschaftlich am Ziel vorbeileben. Er sagt den Pharisäern, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebote außer Kraft zu setzen, um eure eigenen Vorschriften geltend zu machen. Oder eben mit diesem Vers aus Jesaja: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Jesus sagt nicht, Innovation ist automatisch der Weg, um aufs Ziel zuzusteuern. Aber er sagt, es ist entscheidend, was Gottes Wille ist. Es ist doch entscheidend, was Gott von euch möchte, nicht das, was euch die Tradition sagt. Und es gibt gewisse Sätze, die stehen nicht in der Bibel, oder? Also diese zwei Sätze stehen nicht in der Bibel. Es steht nicht in der Bibel, dass man nichts so machen darf wie früher, also dass man alles neu erfinden muss. Und steht nicht in der Bibel, dass man alles so machen muss, wie man es schon immer gemacht hat. Denn die entscheidende Frage, die Jesus den Menschen sagt, ist, was ist Gottes Wille? Und wenn wir das auf die Gemeinde münzen, dann würde ich sagen, und wir sind ja Gemeinde, wir wollen ja Gemeinde sein, dann ist für mich die entscheidende Frage, was ist unser Auftrag vor Ort? kurz den Zusammenhang. Wenn unser Auftrag nicht Gottes Willen entspricht, dann denke ich, müssen wir unseren Auftrag ändern. Und was unser Auftrag ist, haben wir als Gemeinde, sind wir der Überzeugung, dass uns das Gott sagt. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Kann niemand sagen, dass er nicht weiß, was Jesus von uns will. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, wenn wir nicht mit Vollgas und mit Leidenschaft am Ziel vorbeileben wollen, dann müssen wir uns immer wieder fragen, was dient unserem Auftrag vor Ort? Was ist Gottes Wille? Und wisst ihr, ich bin jetzt schon lange genug in christlichen Gemeinden unterwegs, dass ich weiß, die leidenschaftlichsten Diskussionen, die engagiertesten Diskussionen, die härtesten Streitigkeiten, wo man sich die Köpfe einschlagen und Rot und Wut reden kann, gehen über das Thema Programm, Geld, Gebäude und Geschmack. Ja? Ich wiederhole es gerne nochmal, aber ihr wisst es alle. Am leidenschaftlichsten können wir diskutieren über Fragen des Geschmacks, des Geldes, des Programms und des Gebäudes. Ja? Wie würde ich einen Streit in unserer Gemeinde provozieren, wenn ich ohne zu fragen diese Wand hier gelb streichen würde? Ja? Die einen würden dem Leitungsteam sagen, sofort entlassen. Und die anderen würden sagen, Mann, der Kerl hat Geschmack. Und wir hätten den besten, wir hätten die besten Streitigkeiten. Oder? Und wir treiben es dann auch noch auf den Gipfel. Wir sind ja Demokraten. Wir müssen über alles abstimmen. Oder? Und über Geschmacksfragen streiten wir dann so lange, bis wir sie dann auch abstimmen können. Ich glaube, Geschmacksfragen muss man eigentlich nicht abstimmen. Genauso wie Lehrfragen. Darüber kann man reden. Ich sage nicht, dass das einer alleine entscheiden soll. Das würde ich auch nicht machen, im Übrigen. Das ist keine indirekte Ankündigung gewesen. Wieder entspannen. Du bist für gelb. Genau, jetzt können wir gerade anfangen diskutieren. Wer war dafür, wer war dagegen, oder? Das ist genau der Effekt, den ich meine, oder? Ich denke, die Leidenschaft, wo steckt unsere Leidenschaft? Wofür brennt unser Herz? Was ist unser Anliegen in unseren Gottesdiensten? Ich finde es zum Beispiel super, dass ich immer wieder mal den Ablauf von einem Gottesdienst ändern kann, ohne dass mir irgendjemand ans Schienbein tritt. Das finde ich eine gute Sache. Weil ich finde, da merke ich, da geht es nicht nur um Form. Es gibt andere Fragen, wo ich mich frage, sind das wirklich unsere Fragen? Sind das die Fragen, über die wir diskutieren müssen? Geschmack, Gebäude, Geld, Programm, genau. Ich glaube, wir müssen über vieles reden. Aber ich glaube, wir reden anders darüber, wenn wir sagen, hey, es geht um ein Ziel in unserer Gemeinde. Es geht um eine Sache. Es geht darum, dass es um Jesus geht. Und unser Programm muss unserem Auftrag dienen. Und wenn was nicht mehr unserem Auftrag dient, dann muss es aufhören. Unsere Predigten müssen unserem Auftrag dienen. Und wenn unsere Predigten nicht unserem Auftrag dienen, dann muss was ändern. Und unser Gebäude muss unserem Auftrag dienen. Unser Auftrag ist nicht, ich habe das schon mal gesagt, wir haben noch viele leere Plätze, das ist cool. Aber unser Auftrag ist nicht, die leeren Plätze zu füllen. Sondern unser Auftrag ist es, Menschen zu Jüngern zu machen. Dafür brauchen wir die Plätze. Aber wenn mal mehr Leute kommen würden, dann müssten wir uns Gedanken machen, wie können wir noch mehr Leute erreichen. Es ist nicht einfach so, dass es gut ist, wenn alle Plätze besetzt sind. Das ist schön. Ich hoffe, dass wir dann immer noch unseren Auftrag leben. Aber es ist nicht unser Auftrag, die Plätze zu besetzen. Es ist wichtig, welche Musik wir spielen und welche Lieder wir singen. Aber die Frage ist, dient das, was wir singen, unserem Auftrag? Die Frage ist ganz ehrlich gesagt nicht, gefallen mir die Lieder? Sondern die erste Frage ist doch, gefallen unsere Lieder Gott? Und die zweite Frage ist, sind es Lieder, die wir gerne und mit Leidenschaft singen? Und eine andere Frage ist natürlich auch, kann ich zu solchen Liedern Leute einladen, in unseren Gottesdienst zu kommen? Und so weiter. Und das ist kein Plädoyer für nur neue Lieder und nur alte Lieder, sondern es ist ein Plädoyer dafür, dass wir diese Fragen mal im Zusammenhang mit der Frage diskutieren, was ist unser Auftrag? Was dient unserem Auftrag? Und deswegen glaube ich, dass das, was Jesus hier sagt, ganz relevant ist, wie man für eine Gemeinde, die nicht mit Vollgas am Ziel vorbeilebt. Das ist meine erste Gemeinde, ich war auch als Kind in der Gemeinde, aber ich kann euch zig Fragen geben, wo immer der Eindruck erweckt wird, es gibt nur eine Antwort darauf und die Bibel sagt es so sonnenklar, aber wenn man in drei Gemeinden geht, hat man erlebt, dass es gar nicht so sonnenklar ist. Ich mache mal ein vielleicht profanes, aber auch provokatives Beispiel. Ich weiß nicht, ich will da niemanden ja auf die Füße treten, sondern ich möchte euch gewinnen, darüber nachzudenken, was dient unserem Auftrag. Ich komme aus der evangelisch-methodistischen Kirche ursprünglich und bei unseren Gemeindefesten, ich komme aus einem Weinanbaugebiet, bei unseren Gemeindefesten gab es Wein und Bier. Ja? Bei unseren Gemeindefesten gab es Wein und Bier. Danach bin ich zur Heilsarmee gegangen, nach Hamburg für meinen Zivildienst, oder? Da durfte ich nicht mal privat Alkohol trinken. Das Gute war, dass ich damals gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol. Es hat mich durchaus beschäftigt, was Alkohol anrichten kann. Und ich weiß, was Alkohol anrichten kann. Ich habe mit Alkoholikern gearbeitet, nicht nur bei der Heilsarmee. Ich habe auch sonst Alkoholiker kennengelernt. Ich habe ehemalige Alkoholiker in meiner Gemeinde gehabt, in Heiden. Ich habe während meinem Studium mit Alkoholikern gearbeitet. Ich weiß, was das anrichten kann. Aber dann komme ich in Gemeinden und dann heißt es, in unseren Gemeinderäumlichkeiten darf man keinen Alkohol trinken. Und das ist ein Riesenthema. Aber wenn ich die Leute zu Hause besuche, gibt's immer Wein. Versteht ihr, man kann sagen, dass man in der Gemeinde keinen Alkohol trinkt. Aber man kann nicht so tun, als sei das die einzige Antwort, die Gott gegeben hat. Deswegen habe ich dann irgendwann auch mit angefangen, Alkohol zu trinken und ich finde belgisches Bier immer noch lecker. Nein, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich in meiner Schulzeit, und das ist ja auch so ein Punkt, der bei diesem Text ja eigentlich noch kommt, es geht nämlich nicht nur um Tradition, sondern es geht ja auch um unser Herz. Und das Problem der Pharisäer ist ja nicht nur, dass sie sich an Vorschriften halten, sondern es ist ihr Stolz. Und soll ich euch sagen, warum ich eine Zeit lang keinen Alkohol getrunken habe? Weil ich mich dann immer besser fühlen konnte, wie meine Klassenkameraden in der Schule, die jedes Wochenende über ihre Saufgelage gesprochen haben. Und ich, der heilige Daniel, oder? Ich bin immer mit hoch erhobener Nase in der Schule rumgelaufen. Und ich wusste genau, das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und ich bin so sauber. Oder? Und ich will euch mal was sagen, ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Leute nicht in unsere Kirchen mehr kommen und in unsere Gemeinden kommen. Dass wir Evangelikale oft die Pharisäer sind. Falls ihr nicht auf Facebook seid, geht nicht auf Facebook. Wenn ich auf Facebook unterwegs bin, dann habe ich manchmal den Eindruck, Leute, hey, wenn das Christen sind, zu dem Verein möchte ich nicht gehören. Die wissen immer alles besser. Die hauen sich immer gegenseitig die Bibel auf den Kopf. Die machen nie was falsch. Natürlich machen sie mal was falsch. Aber versteht ihr, wenn wir Leute hier auf unsere Stühle bekommen wollen, wenn wir Menschen was von der Liebe Jesu sagen können, dann muss, dann darf eines nicht passieren, dass die Leute hier reinkommen und alle gucken denen nach und denken, hey, ein paar schwarze Schafe in unserer weißen Herde. Dass diese tiefe Arroganz, dieser tiefe Stolz, und darüber spricht Jesus mit den Pharisäern. Es geht nämlich weiter. Er sagt nämlich dann, als das Gespräch mit den Pharisäern zu Ende ist, sagt er der Menge, wieder, er ruft die Menge zu sich und sagt, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Also nochmal, nicht das Äußerliche macht den Menschen unrein, sondern das, was von innen herauskommt. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hat und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruches. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwidert ihr. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Woho! Kommen wir gleich noch drauf. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Jesus kommt auf das Thema zu sprechen, wie sieht's in unserem Herzen aus und wo liegt der eigentliche Hund begraben? Und Jesus nachfolgen, Jesu Jünger werden, in eine Beziehung zu Gott kommen, bedeutet nicht nur äußerliche Verhaltensweisen und Sprechmuster und Regeln zu übernehmen, sondern im Inneren eine Veränderung zu erfahren. Im Inneren von Gott verändert zu werden. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, schreibt Paulus im Galater 5. Und Jesus ist es so wichtig, dass er sagt, wisst ihr, nicht das, was von außen kommt, nicht das, was ihr zu euch nehmt. Und in einem jüdischen Umfeld ist das ziemlich revolutionär. Der Markus deutet es hier nur so mit einem Kommentar an. Aber es gab eigentlich drei Alleinstellungsmerkmale für das Judentum. Weiß nicht, kennt die jemand von euch? Beschneidung? Oder? Schnipp, schnapp. Vorhaut ab. Beschneidung? Sabbat? Keine Arbeit? Und Speisegebote. Die Juden haben keine Schweine gegessen. Es gab unreine Tiere. Das ist bis heute so. Ich bin mal nach Amerika geflogen, da haben die das falsche Essen eingeladen, dann musste ich koscher essen. War nicht so schlimm. Aber nur, das ist bis heute so. Und Jesus sagt, dieser Gedanke der Reinheit, dieser Gedanke der Unreinheit, der ist unglaublich wichtig. Aber wisst ihr, diese Äußerlichkeiten, das ist nicht das Zentrale. Sondern ganz zentral ist das, was von innen herauskommt. Und wenn wir uns diese Liste anschauen, die Jesus da ihnen weitergibt, dann denke ich, wir denken auch ja so, oder, dass wir, ich glaube, wir haben so wie Punkte, die wir vergeben, oftmals in unserem Denken. Also eine Lüge, die nicht rauskommt, das ist nur so ein kleiner Punkt. Und wenn ich über jemanden hintenrum geredet habe und er bekommt das mit, dann ist es was Großes. Aber so die richtigen Sünder, das sind die im Gefängnis sitzen, das sind die Mörder, oder? So. Die haben wirklich Dreck am Stecken. Klar, wir brauchen alle Jesus, aber andere brauchen ihn mehr als ich, denn ich bin ja schon lange Christ. Ich weiß, dass niemand das so sagen würde. Ich übertreibe es ein bisschen. Ja? Weil ich glaube, ich glaube doch, dass in unseren Herzen manchmal so ein Denken da ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weißt du, Mord beginnt in deinen Gedanken. Wer Matthäus 5, Bergpredigt, andere Stelle, wo Jesus das auch lehrt. Moment. Die Erfüllung des Gebotes nicht zu töten. Wenn jemand, der auf seinen Bruder zornig ist, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Die Idee ist, dass Jesus sagt, vergesst die Bibelstelle, ich habe mich geirrt. Soll vorkommen. Die Idee ist, dass Jesus sagt, er sagt es ja in unserem Text, in Markus 7. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord. Oder? Wenn ich also über einen Menschen denke, ich würde dir am liebsten an die Gurgel gehen, dann ist das eigentlich der erste Schritt in Richtung Mord und ist auch vor Gott Mord. Und es ist nicht nur das, was man äußerlich sieht, schlecht, sondern es ist das, was da innen abläuft. Und es geht in der Gemeinde und in der Nachfolge Jesu nicht nur darum, äußerlich ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, sondern innerlich sich zu verändern. Jetzt weiß ich, worauf Deborah mich aufmerksam gemacht hat, und ich bin gestolpert. In der Bergpredigt sagt Jesus, geht's um Ehebruch, oder? Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Und dann denken immer alle, ja, war ja noch nie mit einer anderen Frau im Bett und auch noch nie mit einem anderen Mann im Bett. Und was sagt dann Jesus? Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Ich glaube schon, dass es unterschiedliche Konsequenzen gibt. Wenn ich jemand umbringe, dann ist der tot. Wenn ich auf menschlicher Ebene, gibt es unterschiedliche Sünden, Folgen, Konsequenzen von Sünden. Mit Blick auf Gott spielt das keine Rolle. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Sachen mal nehmt, die Jesus sagt. Und wenn wir als mit Jesus unterwegs sein wollen und als Gemeinde nicht Vollgas am Ziel vorbeileben wollen, dann müssen wir diese Gedanken zu Jesus bringen. Dann müssen wir uns innerlich von ihm reinigen lassen. Und da stehen Sachen drin, die sind garantiert auch findet sich jeder drin. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Mit Unvernunft ist im Kern gemeint, dass man Gott ablehnt. Man sagt, ich brauche keinen Gott. Das sind die Dummen im Alten Testament. Man sagt, ich brauche keinen Gott. Das nennt das Alte Testament Torheit. Nur um das zu erklären. Aber sagen wir mal Überheblichkeit, Arroganz, unsere Besserwisserei, unser Stolz über unsere Perfektion, unsere falschen Blicke, unsere falschen Gedanken. Wie oft haben wir doch gedacht, wenn wir die Gedanken sehen würden, oder sagen wir mal so, das, was ich auf Facebook sehe, ist doch nur ein Spiegel des Herzens, und diese Herzen sind auch irgendwo in Gemeinden unterwegs. Ich rede nicht über euch auf Facebook. Oder? Was ich meine ist, wir müssen doch uns fragen, wenn wir leidenschaftlich zum Ziel hin wollen und nicht am Ziel vorbei, dann müssen wir aufhören, das Äußere zum Maßstab für die innere Veränderung zu machen, zum Alleinigen, sondern müssen darauf bauen, dass man von innen nach außen verändert wird. Nehmen wir mal ein Beispiel, Rauchen. Ja, ich finde, Rauchen ist nichts Gutes. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Leute, die rauchen und trauen sich nicht, hier vor der Gemeinde eine Zigarette zu rauchen. Warum? Weil das als einer der irgendwie ganz dramatischen Todsünden gehört. Ich finde es nicht gut, rauchen. Ich meine, es gibt viele Gründe, nicht zu rauchen. Ich finde keine Sucht gut. Keine Sucht hat ihre Berechtigung, weder Geldsucht, noch materielles, noch Essen, noch Sex, noch Porno, nix. Aber müssen wir das verstecken? Müssen wir so tun, als ob? Oder dürfen wir auch sagen, ja, ich bin an dem Punkt, vor Gott auch ehrlich werden und sagen, hilf mir doch, Herr Jesus. Dass wir unsere Herzen von Jesus reinigen lassen. Denn das ist doch, was Jesus gesagt hat, was er kommt. Er kommt, um unsere für unsere Sünden zu sterben. Und manchmal frage ich mich, sind wir wirklich davon überzeugt, dass Jesus für uns sterben musste? Und wir müssen es gar nicht aussprechen, was wir über andere denken. Wir brauchen unsere Gedanken gar nicht in Worte zu fassen. Sie merken es trotzdem. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, unsere Gedanken vor Gott zu bringen. Und ich möchte uns diese Fragen mitgeben. Was ist Gottes Wille? Was ist unser Auftrag? Was dient unserem Auftrag? Dass wir nicht in Gefahr laufen, Dinge zu vergolden, die eigentlich nicht golden sein sollten. Nicht zu zementieren, die nicht zementiert sein sollten. Sondern, dass wir bereit werden, Gottes Auftrag zu leben. Hier vor Ort. Und dass wir uns prüfen, was ist in unserem Herz los? Und dass wir zu Jesus kommen und ihm das bekennen und das annehmen, dass er für uns gestorben ist. Und dass wir aufhören, uns nur mit den Äußerlichkeiten zu bemessen, zu markieren, zu taxieren und bereit werden, die Schwachen, die Kaputten, die Elenden, die Einsamen, die Sünder, die Schmutzigen zu lieben, herbeizulieben, herbeizusehnen. Ich glaube, dass in der Erziehung gibt es immer zwei Wege, um ein Ding zu erreichen, oder? Ich kann zum Noah sagen, jetzt hast du schon 100.000 Mal schlecht gegessen und ich habe dir das schon 100.000 Mal gesagt und manchmal rede ich so. Aber wisst ihr, ich glaube, der effektivere Weg ist, wenn ich zu ihm sage, weißt du, so wie du heute gegessen hast, perfekt, super, hey, du kannst das richtig gut. Komm, wir probieren das, dass das weiterhin so wird. Und wisst ihr, das eine ist immer vom Defizit geprägt. Du genügst mir nicht. Nicht mein Standard. Nicht mein Sohn. In Anführungszeichen, oder? Nicht mein eigen Fleisch und Blut, würde vielleicht jemand sagen. Jetzt vielleicht nicht beim Essen. Aber wie er sich sonst benimmt, oder? Und ich würde sagen, nein, du bist gut. Du kannst das, du kannst lernen. Du bist willkommen. Ich habe die Geduld mit dir, ich versuche das. Ja, und ich glaube, auch als Gemeinde gibt es diese zwei Ansätze. Es gibt Gemeinden, da passe ich nicht unter der Latte durch. Und da geht man einmal rein und kommt nie wieder. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir auf uns schauen, dass wir sehen, wo sind wir verkehrt? Wo sind wir die Pharisäer? Wo sind wir arrogant? Wo brauchen wir Hilfe? Und dass wir Jesus suchen. Und wir wollen das jetzt heute so machen, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir Lieder singen, nach drei Liedern, wo wir Gott ehren wollen, wo wir Gott suchen wollen. Wo wir mit den Liedern zum Ausdruck bringen wollen, was er ist und natürlich uns auch gegenseitig ermutigen wollen. Oder Lieder haben auch immer eine Lehrkomponente, sagen uns, wie Gott ist, erinnern uns, vergewissern uns. Dann werde ich den Segen sprechen und wer möchte, darf da bleiben und für sich beten lassen. Ich bin da vorne, die Andrea Strickler, kannst du kurz aufstehen, ist da hinten, ich habe sie gefragt, ob sie bereit ist und der Raphael ist hier hinten. Schmelzer, wir wären bereit, auch für euch zu beten. Vielleicht gibt es was vor Gott zu bekennen. Das kann man machen. Kann man alleine machen, kann man zu zweit machen. Vielleicht gibt es eine Not in deinem Leben. Vielleicht gibt es eine Sehnsucht danach, dass deine Leidenschaft wieder aufs Ziel ausgerichtet wird. Vielleicht gibt's einen Termin, den du nächste Woche hast, vor dem du Bauchweh hast. Ich finde, wir sind doch dafür da. Dann nicht so tun, als bräuchten wir einander nicht. Wofür hat Gott dann die Gemeinde geschaffen? Ein anderes Thema. Aber versteht da hier, ich möchte gern Raum schaffen, dass wir Gott suchen können. Drei Lieder, ich spreche den Segen. Wer nicht weiter singen möchte, wer nicht beten möchte, darf rausgehen, darf draußen einen Kaffee nehmen mit gutem Gewissen. Und die anderen dürfen da bleiben und Gebet suchen. Wir singen dann noch zwei Lieder mehr. Und danach gehe auch ich einen Kaffee trinken. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, mir ist es so wichtig, das Heu mit dir auf der gleichen Bühne zu haben. Und mir ist es so wichtig, dass ich nicht einer bin, der einfach nur sein Programm durchzieht, sondern einer bin, der deinen Auftrag lebt. Und du siehst, dass ich dich nötig habe. Dass ich dich in meinen Gedanken nötig habe, damit ich lerne, Menschen zu lieben, Menschen zu verstehen und zuzuhören. Damit ich mich verändere, brauche ich dich. Und ich danke dir dafür, dass du mir noch nicht den Stuhl vor die Tür gesetzt hast. Ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade, deine Geduld, deine Liebe mit mir noch nicht am Ende ist, sondern dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Ich danke dir dafür, dass du mir nicht den Rücken zukehrst, niemanden von uns den Rücken zukehrst, sondern dass du einlädst, die Hände ausstreckst, gibst und schenkst und dich darüber freust, wenn wir zu dir kommen. Danke, dürfen wir das jetzt tun. Amen.